Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Das, was wir eben gehört haben aus dem Römerbrief, darin kann man spüren, wie Paulus ziemlich leidenschaftlich wird. Und wenn man sich dann noch vor Augen hält, wie das 8. Kapitel des Römerbriefs geendet hat, dann merkt man, wie ein großer Stimmungsumschwung bei ihm da ist. Das 8. Kapitel des Römerbriefs endet mit großartigen Aussagen: Ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Gewissheit, Freude. Und jetzt merkt man, wie Paulus tief innerlich bewegt ist. Betrübt, angegriffen, angefochten. Eben noch hat er gejubelt darüber, über das Evangelium und was Jesus für uns getan hat und wie großartig das ist. Und jetzt wird deutlich, wie er darunter leidet, dass es Menschen gibt, die daran vorbeileben. Und ich glaube nicht, dass das einfach gekränkte persönliche Eitelkeit ist. Ich glaube nicht, dass Paulus es einfach schöner gefunden hätte, wenn doch alle seiner Meinung sind, so wie man sich unter Gleichgesinnten natürlich immer wohlfühlt. Sondern ich glaube, es geht ihm darum, dass er tief erschüttert ist, Menschen vor Augen zu haben, mit denen er sich verbunden weiß und wo er den Eindruck hat, sie laufen schnurstracks in ihr Verderben. Weil da, wo es um Jesus geht und den Glauben an ihn, da geht es um alles. Um Tod und Leben, um Rettung oder verloren bleiben. Und darum ringt Paulus mit der Frage, wenn das Evangelium Gottes Kraft zur Rettung ist, die Rettung verkündigt, aber die Rettung auch bringt, wenn man diesem Wort vertraut. Warum ist es dann so, dass die meisten Menschen aus dem Volk Israel, die doch eigentlich schon eine lange Geschichte mit Gott haben und denen Gott so viel geschenkt hat, warum die gerade Jesus ablehnen? Menschen, mit denen Paulus sich verbunden weiß, durch seine Volkszugehörigkeit, durch seine Sprache, aber auch durch seine Geschichte. Und für Paulus ist klar, da wo sie sind, da war ich vor kurzer Zeit auch noch. Und dann wird seine Liebe deutlich zu allen Menschen, weil Gott alle Menschen liebt. Und weil Gott Paulus erreicht hat, weil Jesus ihm erschienen ist, sein Leben in die Hand genommen hat und ihm diesen Auftrag gegeben hat, dass die Botschaft von der Rettung weiterzugeben. Und da hatte Paulus nicht nur die Liebe zu den Heidenvölkern. Wir kennen ihn so als den, der ja in besonderer Weise zum Segen für Menschen aus anderen Völkern wurde. Aber wenn man das hier liest, dann merkt man, wie sehr er auch an seinem eigenen Volk hing. Und in der Apostelgeschichte wird das ja immer deutlich, wenn Paulus irgendwo an einen neuen Ort kam, um dort von Jesus weiterzusagen, dann ging er nicht zuerst irgendwo hin, sondern er schaute sich um, gibt es hier Menschen aus dem jüdischen Volk? Gibt es hier Leute, die sich zum Gottesdienst treffen? Vielleicht Juden und auch einige Gottesfürchtige, die sich ihnen angeschlossen haben? Und dann ging er erstmal dorthin, weil er sagte, die haben das erste Anrecht, darauf die Botschaft von Jesus zu hören. Und erst wenn er auf Schwierigkeiten stieß, abgelehnt wurde, die Türen zugeschlagen wurden für die Botschaft, dann ging Paulus woanders hin. Der Abschnitt lässt uns seine Liebe spüren, seine Liebe zu seinem Volk Israel. Aber es ist nicht nur seine Liebe, es ist Gottes Liebe zu diesem Volk. Gott liebt sein Volk. Und wir dürfen uns von dieser Liebe anstecken lassen. Und ich möchte in drei Schritten etwas darüber deutlich machen, was es bedeutet, wenn auch wir Menschen sind, die dieses Volk Gottes, das Volk Israel, lieben. Erstens, wenn wir Israel lieben, leiden wir mit an der Not Israels. Paulus sagt, ich empfinde tiefen Schmerz, ich leide darunter. Worunter litt Paulus? Er litt darunter, dass Gott dieses Volk berufen hatte, dass diese Berufung aber auch beinhaltete, dass dieses Volk Zeugen sein sollten für die ganze Welt. Ihnen wurde Gottes Heil geschenkt und darum sollten sie den rettenden Gott den anderen Menschen bezeugen und beispielhaft vor Augen stellen. Israel sollte ein Licht unter den Völkern sein, so heißt es im Alten Testament. Etwas von Gott deutlich machen, dass Gott sich gezeigt hat, dass er nicht verborgen geblieben ist, dass er sich offenbart hat. An ihnen sollte deutlich werden, was es heißt, wenn Gott Menschen segnet, beschenkt. Was es bedeutet, Gott zu vertrauen, seinem Wort zu gehorchen. Wir kennen es alle und kennen die Berichte der Bibel darüber, dass das immer wieder gescheitert ist. Israel ist an seiner Berufung immer wieder gescheitert. Es lebt im Widerspruch zu dem, was Gott gesagt hatte, ging eigene Wege, ihre Wege. Und die Spitze des Widerspruchs war, dass sie dann, als Gott Jesus seinen Sohn als Retter in die Welt sandte, ihn ablehnten. Dabei, so hält es das ganze Neue Testament immer wieder fest, war er doch zuerst für sein eigenes Volk gekommen. Wie schreibt Matthäus Kapitel 1, Vers 21, Jesus kommt, um sein Volk zu retten von ihren Sünden. Er wählt und trotzdem immer wieder im Widerspruch zu Gott, berufen zu einem heiligen Leben und trotzdem verstrickt in Schuld. Paulus zerreißt es fast das Herz. Er konnte und wollte dieses Volk nicht aufgeben. Warum? Weil Gott es auch nicht aufgegeben hat. Das ist nicht nur menschliche Sympathie, die Paulus hier hat für sein eigenes Volk, sondern es ist Anteil an Gottes Liebe zu diesem Volk. Und darum kommt Paulus bis zu einem Schritt, den ich ziemlich unerhört finde. Und wo ich denke, kann man überhaupt so denken und beten? Paulus sagt, ich bitte Gott sogar darum, oder ich würde am liebsten Gott darum bitten, dass ich selbst von Jesus getrennt wäre, wenn nur sie gerettet würden. Lieber selbst dem Gericht Gottes verfallen, damit andere gerettet werden. Was für eine Liebe. Und ich frage mich, was sind mir eigentlich andere Menschen aus meiner Umgebung, aus meinem Umfeld wert, die ohne den Glauben leben? Zerreißt es mir auch das Herz? Bete ich überhaupt für sie, dass auch sie von Gott erreicht werden? Jemand anders hat auch mal so gebetet, Mose, der erste große Führer des Volkes Israel, als sie das goldene Kalb gemacht hatten und so sichtbar wurde, wie sie von Gott, dem Retter, der sie aus Ägypten befreit hat, abgefallen sind, da betet Mose einmal, jetzt nimm ihre Sünde von ihnen, Gott. Wenn nicht, dann streich mich aus dem Buch, das du geschrieben hast. da so eine Linie, die führt von Mose zu Paulus. Im Grunde genommen, das, was Paulus hier sagt, ist ja, dass er eigentlich gerne das tun würde, was Jesus getan hat. Jesus hat sich für die anderen Menschen dem Gericht Gottes gestellt, am Kreuz. Hat alle Schuld auf sich genommen, um für uns Vergebung zu schaffen. Und weil Jesus das getan hat, kann und braucht das niemand sonst mehr tun und auch nicht versuchen. Nein, es geht nicht. Wir können nicht für andere an ihre Stelle treten. Das hat Jesus getan. Und doch, Paulus leidet darunter, dass andere Menschen am Heil und an der Rettung vorbeigehen. Weil in der Begegnung mit Jesus geht es wirklich um Leben und Tod, um Rettung oder Verlorenbleiben. Und wenn wir Nachfolger von Jesus sind, dann muss diese Liebe auch in uns ihren Ort finden. Die Liebe zu denen, die ihn noch nicht kennen. Und auch die Liebe zu dem Volk, das Gott erwählt hat, gebraucht hat, um seine Geschichte in dieser Welt zu machen. Aber so fällt einem natürlich sofort ein, angesichts dessen, was man in den Medien wahrnehmen kann, geht das denn überhaupt? Wie ist das denn mit dem, was wir da sehen, auch an Gewalt, auch gegenüber Zivilisten manchmal? Gut, es ist immer die Frage, was wird gezeigt und was nicht, aber trotzdem, und diese Mauer, die da gebaut wurde, um sich zu schützen, erinnert uns die nicht auch irgendwie an die Mauer, die mal unser Land geteilt hat? Es ist irgendwie zwiespältig, wenn man sich so die reale Politik in Israel anschaut. Wie soll man dazu eigentlich stehen? Ich glaube nicht, dass wir alles gut finden müssen, gutheißen müssen, was israelische Politiker tun und entscheiden. Wir sehen, wie dieses Volk im Moment ja selbst darum ringt, in Freiheit leben zu bleiben und eine Demokratie zu bleiben. Und doch ist es gut, wenn wir uns deutlich machen, wie dieses Volk auch in seiner staatlichen Existenz von Anfang an ums Überleben kämpfen musste. Und wie es immer noch in seiner Umgebung Bestrebungen gibt, die das Existenzrecht ablehnen. Vor einigen Jahren war das sehr deutlich bei einem iranischen Präsidenten, der immer wieder von der Auslöschung Israels gesprochen hat. Ich habe ein besonders krasses Beispiel gefunden, was schon einige Jahre alt ist, aber ich glaube, dass sich leider die Atmosphäre an vielen Stellen noch nicht geändert hat. Das palästinensische Fernsehen strahlte einmal folgende Ansprache von Scheich Ibrahim Mudayris aus, in der er Folgendes unter anderem sagte. Und wenn man das hört, dann erschrickt man, weil man ähnliche Töne auch aus unserem Land von früher noch kennt. Gott plagt uns bis heute mit dem Volk, das den Gläubigen, hier gemeint den Muslimen, am meisten Feind ist, den Juden. Mit der Etablierung des Staates Israel war die gesamte islamische Nation verloren, weil Israel ein Krebsgeschwür ist, das sich durch den Körper der islamischen Nation hindurch ausbreitet und weil die Juden ein Virus wie AIDS sind, an dem die ganze Welt leidet. Wir werden sehen, dass die Juden die Ursache für alle Zwistigkeiten unter den Menschen in dieser Welt waren. Die Juden sind die Ursache für das Leiden der Völker. Wir haben zuvor die Welt beherrscht und bei Gott, es wird der Tag kommen, an dem wir die gesamte Welt beherrschen. Der Tag wird kommen, an dem alles von den Juden befreit sein wird, sogar die Steine und die Bäume, denen sie Schaden zufügen. Hört auf den Propheten Mohammed, der euch von dem bösen Ende erzählt, das auf Juden wartet. Die Steine und Bäume werden von den Muslimen verlangen, dass jeder Jude ausgeschaltet wird. Das ist nicht die Meinung aller Muslime, ganz sicher nicht. Wir haben neulich noch hier in dieser Kirche mit einem muslimischen Imam ein Gespräch gehabt, der deutlich machte, dass das überhaupt nicht seine Meinung und seine Haltung ist. Aber mit solchen Haltungen hat Israel in seinem Umfeld auch bis heute zu tun und wir müssen immer wachsam sein, wo Feindschaft, Antisemitismus auch unter uns immer wieder eine Gefahr darstellt. Und wenn ich das lese, dann merke ich, ja, dieses Volk ist auch in seiner vielleicht in manchem so fragwürdigen heutigen Existenz auf unsere Solidarität, auf unsere Liebe angewiesen. Wenn wir Israel lieben, dann leiden wir mit auch an der gegenwärtigen Not, Zerrissenheit. Wir schreien zu Gott, dass er sich erbarmt, es rettet vor seinen Feinden. Aber dass auf beiden Seiten die Menschen, die Gewalt und Hass weiter drehen, nicht die Obermacht behalten. Noch einmal, natürlich heißt es nicht, dass wir alles gut finden müssen, was politisch dort passiert. Und wir dürfen auf gar keinen Fall vergessen, dass auch unter palästinensischen Menschen eine Reihe von Christen sind, die auch unsere besondere Liebe und Aufmerksamkeit brauchen und in schwierige Situationen zwischen alle Stühle geraten. Auch auf diesem Auge dürfen wir nicht blind sein. Auch das sind Geschwister in Christus. Und doch, heute sind wir aufgefordert, die Liebe Gottes und die Liebe von Paulus zu seinem Volk auch zu unserer werden zu lassen. Also die Not des Volkes wahrnehmen, mittragen, vor Gott bringen, der erste Schritt. Zweiter Schritt, wenn wir Israel lieben, erkennen wir dankbar die Gaben und die Berufung dieses Volkes an. Als Mose am Ende seines Lebens Rückschau hielt, konnte er nur staunend bekennen: Wie glücklich bist du, Israel! Kein anderes Volk kann sich mit dir vergleichen, du Volk, gerettet durch den Herrn. Du kannst dich auf ihn verlassen. Er ist für dich wie ein schützender Schild und ein scharfes, siegreiches Schwert. Paulus nennt am Anfang unseres Abschnitts 8 Gaben, die Gott seinem Volk im Laufe der Geschichte gegeben hat. Wir hören sie noch einmal. Denen die Kindschaft gehört, gegeben ist. Und die Herrlichkeit und der Bund und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch, der da ist Gott über alles gelobt in Ewigkeit. Große Gaben, die Gott diesem Volk gegeben hat und die man anerkennen muss. Sie durften als erstes Kinder Gottes heißen. Ihnen hat Gott es geschenkt, dass sie im Tempel seine Gegenwart als einen Schatz quasi hatten. Mit ihnen hat Gott sich verbündet. Ihnen hat Gott gesagt, wie menschliches Leben funktionieren kann durch seine Weisung, durch sein Gesetz. Ihnen hat er Gottesdienste geschenkt, in denen sie Gott begegnen, erleben konnten. Und ihnen hat er Zusagen gegeben. Nicht zuletzt die Zusagen auf den künftigen Retter. Und ihnen gehören die Väter, die, aus denen dieses Volk hervorgegangen ist. Und sogar der Retter selbst kommt aus diesem Volk. Paulus zählt es auf. Das alles hat Gott diesem Volk geschenkt. Geschenke, nicht Verdienst. Lauter Gnade, das macht die Bibel immer wieder deutlich. Geschenke der Gnade. Klar könnte man als jemand, der nicht zu diesem Volk kommt, dann denken, ist das nicht ungerecht? Ist das nicht wie so ein menschlicher Vater, der eins seiner Kinder bevorzugt und die anderen zurückstellt? Nein. Ich glaube, dass uns der Überblick fehlt, um das wirklich beurteilen zu können. Das steht uns nicht zu. Aber es ist auch nicht richtig. Denn Erwählung bedeutet immer Erwählung zu einem besonderen Dienst. Erwählung ist immer mit einer besonderen Verantwortung verbunden. Die Auserwählten sind die Ersten, die Gott rettet, aber sie sind nicht die Einzigen und sie sollen nicht die Einzigen bleiben. Sie bekommen als Erstes Gottes Segen, Gottes Führung, Gottes Verheißung, aber eben nicht als Selbstzweck, sondern um selbst ein Muster, ein Modell zu sein, Heilsträger, Segensvermittler in die ganze Welt zu werden. Es geht eigentlich darum, dass wir in der Geschichte dieses Volkes Gottes Weg auch zu unserem Heil entdecken. Nicht fragen, warum sie und nicht ein anderes Volk, sondern erkennen, dass durch diesen Weg Gott auf uns zielt. Dass durch den Retter aus diesem Volk auch wir Kinder Gottes sein dürfen. Ein neues Herz bekommen, weil Gott durch seinen Geist in uns lebt. Durch den Glauben Kinder Abrahams sein dürfen, wie die Bibel sagt, Miterben der Verheißung, eingeschlossen in den Bund Gottes. Dass wir auch im Gottesdienst jetzt ganz aktuell Gott begegnen, Gemeinschaft erfahren, uns beschenken lassen können, uns ausrüsten lassen, um ihm zu dienen. Ja, der aus diesem Volk kommende Erlöser ist auch unser Retter. Und wenn wir das bedenken, dann kann man doch eigentlich nur dafür danken und eine Verbundenheit erkennen, die Gott gibt. Dieses Volk hat Gott gebraucht, um Heil für die ganze Welt zu schaffen. Dankbar erkennen und annehmen. Und wenn wir Israel lieben, dritter Punkt, bezeugen wir ihm demütig das Evangelium. Und das ist etwas, was mir jetzt auch nochmal wichtig ist, weil das in unserer heutigen Zeit, gerade auch in unserer Kirche, ziemlich umstritten ist. Da fällt man nämlich auf der anderen Seite vom Pferd und sagt, ja, wenn denen am Anfang das galt, dann brauchen die doch eigentlich nichts mehr, dann sind die doch schon im Heil. Nein, sagt Paulus. Liebe Brüder, meines Herzens Wunsch ist und ich flehe zu Gott für sie, dass sie gerettet werden. Denn ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht. Sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht gehorsam. Denn Christus ist des Gesetzes Ende, wer an den glaubt, der ist gerecht. Paulus bezeugt ihnen Jesus, weil er weiß und weil die Bibel das auch an anderen Stellen bestätigt, Heil gibt es nur durch den Glauben an Jesus Christus. Welchen Fehler macht das Volk, das Paulus vor Augen hat? Sie meinen, auf dem richtigen Weg zu sein und der richtige Weg führt über das Tun. Tun entscheidet über unser Heil. Kennen wir das nicht auch? Immer wieder zu denken, es hängt an mir und meinem Handeln und Tun. Du bist nur, was du tust. Ich bin, was ich schaffe und was ich aus mir mache. Jeder ist seines Glückes Schmied. Du musst nur einigermaßen anständig leben, dann wird der liebe Gott schon. So die säkulare Version. Und unsere lautet vielleicht, ich muss einfach das tun, was Gott will. Seinen Geboten folgen, seine Aufträge übernehmen. Und wenn ich was falsch mache, dann muss ich nur ordentlich bereuen und umkehren. Ich muss. Und insgeheim glauben wir doch, dass wir selbst es schaffen können oder müssen. Und das sagt Paulus, das ist blinder Eifer. Blinder Eifer schadet nur. Warum? Weil ich nicht ans Ziel komme. Ich kann mit noch so viel Überzeugung im Auto in eine Richtung fahren. Wenn es nicht die richtige ist, komme ich nicht ans Ziel. Und das Auto kann noch so schön sein und ich kann noch so ein guter Fahrer sein. Ich muss in die richtige Richtung fahren und das sagt Paulus, das ist sonst blinder Eifer. Wo passiert das bei uns? Sich auf sich selbst, sein eigenes Tun, seine eigenen Leistungen verlassen, vielleicht auch die Mitarbeit in der Gemeinde, das Gute, wo ich mich engagiere. Es gibt nur einen Weg, der rettet, und der heißt Jesus, und der heißt Gnade. Geschenkte Gerechtigkeit. Und wenn man die momentanen Berichte über Israel sieht und hört, dann kriegt man mit, wie gerade die Bewegung derer, die so ganz streng versuchen, das Gesetz Gottes zu befolgen, im Wachstum ist und immer mehr Einfluss auch gewinnt. Großer Eifer, gutes Wollen, aber manchmal sehr merkwürdige Konsequenzen, sehr problematische Handlungen. Nein, auch dieses Volk braucht Jesus, den Retter, den Messias. Wir haben letzte Woche für eine messianisch-jüdische Gemeinde in Israel gesammelt. Messianische Juden sind Juden, die wie Paulus, der auch ein messianischer Jude war, Jesus als ihren Retter erkannt haben. Und im Blick auf sein eigenes Volk sagt ein Pastor einer solchen judenchristlichen, jüdisch-messianischen Gemeinde, Baruch Maoz, einmal Folgendes. Die israelische Gesellschaft ist weit entfernt von dem Ideal, zu dem die Propheten es berufen hatten. Israel steht im Kreuzfeuer gefährlicher Ansichten. Es wird versucht durch falsche Religionen. Die Frage ist ebenso klar wie unheimlich: Wird Israel den Retter, die Rettung beim Messias finden, oder wird es ein weiteres Mal den Zorn Gottes unterworfen werden? Wie auch immer wir die Zukunft verstehen, die Schrift lässt keinen Zweifel, kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden können und müssen, als der Name Jesus Christus. Er ist der Messias, der Sohn Gottes. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Er sei ein Jude oder Heide. Wer den Sohn nicht hat, auch wenn er Jude ist, hat das Leben nicht, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Israel soll gerettet werden, ohne Zweifel, denn Gott hat dies verheißen. Aber Israel wird nicht ohne Glauben an Christus gerettet werden, und Glaube kommt aus dem Hören auf das Wort Gottes. Und darum müssen wir es festhalten, dass die Botschaft, das Evangelium allen Menschen gilt, Juden und Heiden, weil nur durch den Glauben an Jesus wir gerettet werden und bei Gott ankommen. Noch einmal, Gott erwartet nicht von uns, dass wir kritiklos alles gutheißen, was dort passiert oder was Juden irgendwo auf dieser Welt tun oder denken. Sie sind genauso Menschen wie wir. Wir sollten ihnen die gleiche Fehleranfälligkeit und Irrtümer zugestehen wie uns selbst. Und wir sollten an sie keine anderen Maßstäbe anlegen als an andere Menschen und Völker. Aber trotzdem, wenn Gottes Geist in uns wohnt, werden wir dieses Volk lieben, weil Gott es liebt. Dann leiden wir mit an der gegenwärtigen geistlichen und existenziellen Not, erkennen dankbar die Gaben und die Berufungen Israels an und bezeugen ihm demütig das Evangelium. Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir noch einmal für den Weg, den du auch für uns zum Heil gegangen bist durch dieses Volk und besonders durch dein Kommen in diese Welt. Aber das schließt uns zusammen, diese Geschichte verbindet uns, sodass wir uns davon nicht lösen können. Und darum wollen wir das wahrnehmen und wollen immer wieder auch flehen um Frieden, um Bewahrung, dass du sie aus der Not der äußeren Anfeindung befreist, aber dass auch die Völker darum herum Frieden finden und in Frieden leben können. Und wir bringen dir auch die geistliche Not und bitten dich, dass du die, die dich schon erkannt haben, als Zeugen in diesem Volk leben können und dass du noch mehr erreichst und gewinnst. Herr, und wir selbst wollen unser eigenes Leben in den Blick nehmen, wollen wahrnehmen, wo wir selbst auf eigenmächtigen Wegen sind, wo wir selbst von dem, was wir selbst tun, das Heil erwarten statt von dir. Und wollen uns immer wieder zurückrufen lassen zu dir, dir glauben, dir vertrauen und deine Rettung annehmen. Amen.